Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus.
Wir sind am Montag zusammengekommen, weil logischerweise wir nicht schon aufs Wochenende blicken, sondern auch unter der Woche wieder einiges los ist. Wir haben die Viertelfinalpartien des DFB-Pokals, da wollen wir natürlich drüber sprechen. Um das Ganze noch ein bisschen aufzufüllen und nicht nur vier Partien zu besprechen, gucken wir dann natürlich auch nochmal auf internationale Spiele. Und das Schöne ist, da gibt's halt richtige Top-Spiele wieder zu besprechen. Wir haben in Italien einen Kracher, wir haben in England einen vermeintlichen Kracher oder einen, der es mal war vor dieser Saison. Und wir haben mal wieder den Klassiko dann zum Abschluss dieses Podcasts in Spanien. Das besprechen wir alles. Genau, das ist so ein bisschen der Fahrplan für heute, bevor wir damit starten können. Aber natürlich wie immer noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach weil sich die Quoten nach dem Aufnahmezeitpunkt jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das also das gesamte Vorwort, Alex, und wir können direkt rein. Und das erste Pokalspiel lässt ja auch wirklich nicht mehr lange auf sich warten. Wir sind am Dienstag und werden zeitversetzt quasi reinstarten. Heißt Dienstag früher Abend, kann man fast sagen. Dann das erste Pokalspiel und dann später folgt das zweite. Wir starten logischerweise mit dem ersten in der chronologischen Order. Und das ist Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin. Ein Spiel zu einem, finde ich, interessanten Zeitpunkt erstmal, weil es sind Vereine, da wundert es mich überhaupt nicht, dass die beide noch im Pokal dabei sind, spielen beide eigentlich eine gute Saison. Es ist aber ein Zeitpunkt in der Saison, wo ich beide nicht mehr wahnsinnig überzeugend finde. Interessanterweise aber dann doch Union Berlin ein bisschen besser punktet als die Eintracht. Die haben ja seit 5 Ligaspielen, 7 Pflichtspielen, wenn wir übergreifend noch auf die Euroleague gucken, auf die Champions League gucken, Entschuldigung, haben sie eben nicht mehr gewinnen können. Das heißt, Eintracht schon ein bisschen abwärts und gerade da hast du eben auch am Wochenende gesehen. Bochum, du hattest viel Spielkontrolle, aber du hast vorne irgendwie nicht mehr diesen Funken, der dafür sorgt, dass du 3-4 Tore erzielst und dazu dann defensiv schon große Probleme. Das unterscheidet sie vielleicht auch ein bisschen von den Gästen, denn Defensivprobleme hat Union weiterhin nicht.
Ja, und die Eintracht hat sich genauso schwer getan gegen Bochum, wie wir es erwartet hatten und am Ende dann tatsächlich wieder wichtige Punkte liegen gelassen gegen den Abstiegskandidaten. Also da ist die Form weiterhin nicht sonderlich gut und Union, ja, spielerisch war es mal wieder typisch Union, würde ich sagen. Ne? Stuttgart, wie prognostiziert, hat das eigentlich mit Ball gut gemacht. Aber was Union halt einfach besser macht, ist, sie stehen trotzdem am Ende hinten dicht, wenn auch hier und da mit Glück. Und vorne machen sie halt die Dinger rein. Und am Ende dann dieses 3-0 wird Union natürlich wieder sehr, sehr gut tun. Und hat gezeigt, dass, was ich in der letzten Donnerstagsfolge ja thematisiert hatte, dass ich glaube, dass diese Länderspielpause Union schon gut getan hat, um ein bisschen den leeren Akku aufzuladen nach vielen, vielen englischen Wochen nach der WM. Und dann direkt starten sie damit Länderspielpause mit einem 3-0. Das gibt ihnen einfach sehr, sehr viel Auftrieb für jetzt das, ja, schon super interessante Spiel in Frankfurt, das für mich vorab ein Duell auf Augenhöhe ist, wo du, finde ich, mehr oder minder die Münze darüber werfen kannst, wer hier weiterkommt und wie das Spiel ausgeht. Also ich tue mich da enorm, enorm schwer, da eine vernünftige Prognose abzugeben. Ich weiß nicht, ob du dich leichter tust, aber das ist so ein Spiel, im Zweifel kann es länger als 90 Minuten dauern, ne? Das kann ich mir hier sehr gut vorstellen.
Ja, schon natürlich im Bereich des Möglichen, weil wir vor allen Dingen bei Union eine Mannschaft haben, die sicherlich über 90 Minuten super schwer zu bespielen ist. Ich glaube aber tatsächlich in der jetzigen Form der Eintracht und wie wir Union gesehen haben, dass wir hier einen leichten Favoriten aus Berlin haben, wenn wir auf dieses Spiel gucken. Denn die Eintracht tut sich eh schon wahnsinnig schwer, Tore zu erzielen. Und das ist mit die schwerste Aufgabe, die es gibt im deutschen Fußball, Tore gegen Union Berlin zu erzielen. Und gleichzeitig, das kommt dann eben auch noch dazu, leisten sie sich immer wieder richtig, richtig Unaufmerksamkeiten, Fehler defensiv. Und das ist ja auch das auf, also es ist eigentlich, die Eintracht hat genau da die Schwachstellen, wo Union Berlin gern ansetzt. Ne? Also ich finde, wenn du drauf guckst, wie die Eintracht gespielt hat, du kannst jetzt auch diese Blaupause wieder nehmen, Bochum geht ja schon in eine Richtung, dass sie mit noch kleineren Mitteln noch weniger eingespielt, aber natürlich auch versuchen, einen unionartigen Weg zu gehen. Im spielerischen Union ist da mehrere unzählige Schritte weiter noch und kann, glaube ich, schon Eintracht Frankfurt richtig wehtun in dieser Phase der Saison. Dazu kommt eben auch, dass du da den deutlich negativeren Lauf hast. Das Einzige, was du bei der Eintracht, finde ich, so ein bisschen auf die Habenseite schreiben musst, ist eben dann doch, dass sie zu Hause spielen und wir wissen, dass dieses Stadion gerade in K.O.-Spielen eine gewisse Wucht entfesseln kann. Mhm. Auch der Pokal ist ja nicht vor allzu langer Zeit mal nach Frankfurt gegangen, also auch der Wettbewerb durchaus da positiv belegt in der jüngeren Vergangenheit. Und ich finde, ja, dieser Heimvorteil, den kannst du bei Frankfurt nicht ganz außen vor lassen, deswegen bin ich bei dir, würde ich am Ende, wenn ich alles abwäge, auch sagen, Mensch, das ist schon ganz schön auf Augenhöhe, wenn du alle Faktoren mit reinnimmst. Ich sehe jetzt aber zum Beispiel, Frankfurt hat hier 2,20er-Quoten und Union 3,30er-Quoten. Soweit sehe ich die Teams nicht auseinander. Ich würde, wenn überhaupt, wie gesagt, sogar eher glauben, dass Union hier gute Chancen hat.
Also dann doch der Risikotipp zu den gut 3,30er-Quoten.
Der ist natürlich super interessant, weil er sehr hoch ist. Ne? Du hast natürlich trotzdem vollkommen recht, dass auch eine Verlängerung hier sehr gut vorstellbar ist. Auch die würde meiner Meinung nach durchaus Union Berlin in die Karten spielen, weil sie irgendwie für mich insgesamt dann auch gefestigter wirken im Moment, also sich nicht so leicht aus dem Tritt bringen lassen. Es sei auch zumindest mal erwähnt, Augenhöhe, vielleicht Verlängerung möglich, Union für mich leichter Favorit. Es gibt ja auf die doppelte Chance hier sogar bis zu, ja, oder im Schnitt sogar 1,60er-Quoten. Die sind sogar anspielbar, meiner Meinung nach. Gerade wenn du Kombi spielst über alle Pokalrunden, ist das ja eine interessante Quote. Und ja, hier profitiert man erneut von etwas, was wir sehr, sehr oft erwähnen, nämlich dass Union Berlin meiner Meinung nach meist zu hohe Quoten hat.
Ich kann es verstehen, dass man hier ins Risiko geht und die 3,30er-Quoten versucht mitzunehmen. Ob jetzt aber Union wirklich dieses Ding hier nach 90 Minuten gewinnt, finde ich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Also im Dreiweg möchte ich mich da echt mal fernhalten. Am ehesten wäre ich hier wirklich würde ich aufs Remis gehen. Das ist vom Bauchgefühl her der Spielausgang, wie ich ihn mir vorstellen kann. Wer dann weiterkommt, tja, anybody's guess, so ein bisschen. Also ich glaube wirklich, dass das gut und gerne länger dauern kann. Was ich persönlich interessant finde, ist, auf Union zu tippen, unabhängig davon, wie das Spiel nach 90 Minuten ausgeht. Also einfach nur sagen, Union kommt eine Runde weiter. Kannst du ja beim einen oder anderen Wettanbieter auch. Bet365 hat das beispielsweise im Programm. Und da gibt es 2,20er-Quoten auf Weiterkommen Union. Das ist der Tipp, den ich am interessantesten finde, weil eben kein 90-minütiges Risiko mit, sie müssen gewinnen oder sie müssen x Tore schießen oder so, sondern einfach nur, egal wie, am Ende kommen sie weiter. Verlängerung, 90 Minuten, Elfmeterschießen, wurscht wie. Das finde ich aufgrund der Quoten, den Zweierquoten, noch mit am interessantesten bei diesem Spiel, bei dem, wie gesagt, von meinem Bauchgefühl her, es ein wenig länger dauern dürfte als 90 Minuten.
Ja, und es ist tatsächlich ja, wie du deinen Tipp jetzt ähnlich wie eine doppelte Chance fast, ne? Also entweder Union kommt schon in 90 Minuten weiter oder es geht in die Verlängerung, sie kommt da weiter. Du hast da bessere Quoten als bei der doppelten Chance. Also auf jeden Fall schön weitergedacht, was ich da vielleicht auch ausgeführt habe. Wir gehen mal direkt auch weiter zum nächsten Spiel. Am Dienstagabend haben wir dann nämlich den Rekordmeister im Einsatz. Bayern München auch noch zu Hause empfängt den SC Freiburg, der für mich ähnlich wie Frankfurt, wie Union Berlin zu diesen Mannschaften gehört, die man über die gesamte Saison gesehen loben muss, der mir aber auch in der Rückrunde nicht mehr so gut gefällt wie in der Hinrunde. Und das ist natürlich nicht unbedingt eine gute Nachricht, wenn du nach München fährst, dass du gerade auch nicht auf dem Höhepunkt deiner Schaffenskraft bist, denn selbst da ist es ja fast schon unmöglich. Und jetzt kommt eben für mich ja dazu, dass Freiburg mir in der Gesamtheit nicht mehr ganz so gut gefällt, wie sie es vielleicht in der Hinrunde getan haben. Dazu hast du bei Bayern natürlich jetzt diesen ersten Schwung durch das Ergebnis gegen Dortmund, durch den Trainerwechsel. Und deswegen fällt es mir hier deutlich schwerer, ein bisschen Spannung ins Spiel zu bringen, ehrlich gesagt.
Fällt mir auch schwer. Ich habe am Wochenende übrigens Freiburg-Hertha richtig getippt. Ich hatte 1:1 in der Kicktipp-App dann abgegeben. Und so ging es auch aus. Also den Stolperer am Wochenende gegen die Berliner, gegen die Hertha, wo sie eigentlich ja klarer Favorit waren, die Freiburger, den hatte ich dann am Samstag doch im Bauchgefühl. Ich war ja in unserem Podcast eher, ja, Freiburg ist natürlich der Favorit, aber je näher der Samstag kam, hatte ich irgendwie im Gefühl, dass sich da die Freiburger schwer tun könnten. Deswegen, die Form, du hast sie angesprochen, die ist nicht die beste vor diesem 1:1 gegen Hertha, was natürlich ein klarer Punktverlust ist im Kampf um nicht nur Europa, sondern um die Champions League. Zuvor gab es ja ein 1:1 gegen Mainz, die zwei Niederlagen gegen Juventus, auch wenn Juventus eine andere Kragenweite ist, aber die Form zeigt ja dann auf, so gut sind sie nicht. Gegen Hoffenheim haben sie, glaube ich, in der 90. Minute gewonnen bei ihrem 2:1. Zuvor 0:0 gegen Gladbach, 1:1 gegen Leverkusen. Also siehst schon, die letzten Resultate waren nicht so erfolgreich. Es fehlt mir daher die Fantasie, genauso wie dir, den Freiburgern jetzt irgendwie in München etwas zuzutrauen. Wenn sie zu Hause gegen die Bayern spielen würden, würde ich auch nicht glauben, dass sie weiterkommen, ganz ehrlich, aber zumindest, dass sie den Bayern das Leben wesentlich, wesentlich schwerer machen. Aber in München und die Bayern jetzt mit ihrem Topspiel, Sieg im Rücken gegen den BVB, ich fürchte, das könnte eine klare Sache für die Bayern werden.
Ja, also es ist ja auch tatsächlich so, also irgendwie wirklich schwer vorstellbar, dass die Bayern sich jetzt hier im Viertelfinale gegen eine Mannschaft, die dann eben vielleicht auch nicht Leipzig oder Dortmund heißt, aus dem Pokal verabschieden. Wir hatten das in den letzten Jahren immer mal wieder. Da fehlt es aber auch irgendwie genau diese schwachen Phasen. Und man muss ja jetzt auch sagen, dass Bayern so ein bisschen auf diese schwache Phase, die sie jetzt und die sie in den letzten Jahren auch mal hatten, ja reagiert hat mit einem Trainerwechsel. Deswegen ist für mich so ein ja, Leistungsabfall oder Spannungsabfall in einem K.O.-Spiel auch nicht so gut vorstellbar unter einem Tuchel, der gerade neu da ist, ne? Also das muss man ja sowieso sagen, oftmals oder normalerweise immer, wenn die Bayern irgendwo verlieren in Deutschland, dann weil sie sich auch selber schlagen, weil sie dem Gegner die Möglichkeit geben. Und das sehe ich halt im Moment bei den Bayern dann nicht, weil sie haben einen neuen Trainer, der auch durchaus dafür bekannt ist, dass er fordert und einfordert. Und ich glaube, das hat sie auch noch nicht abgenutzt nach einem Spiel, das dann auch noch gut ausging. Also für mich weiterhin so ein bisschen, also ich finde auch, das muss man ja zumindest fairerweise sagen, Bayern hat jetzt nicht das beste Bayern-Spiel der letzten 10 Jahre gemacht am Wochenende. Ne? Also dieses Ergebnis, gerade die 4 Tore, da waren auch viele Fehler vom BVB da teils dabei. Man hatte als auch auf schwarz-gelber Seite ja 2 Tore erzielt, am Ende hatte ein paar Chancen. Aber trotz allem, ich sehe nicht Freiburg als die Mannschaft, die dieser Stolperstein in dieser Situation insgesamt, wir haben über die Freiburger Form geredet, wir haben über die Bayern-Form geredet, über die Umstände bei den Bayern. Ich sehe nicht, dass sie der Stolperstein sein können. Und deswegen ja auch die Quoten schon nachvollziehbar, ne? Ein Zweierquoten auf die Münchner im Dreiweg. Ich vermute tatsächlich, dass wir hier auf jeden Fall die Entscheidung in den 90 Minuten sehen, dass Bayern das gewinnt. Und was ich dann vielleicht nicht uninteressant finde, ist, ich glaube, es wird vielleicht nicht ganz so spektakulär. Das Tuchel hat ja selber nach dem Dortmund-Spiel gesagt, es war mir ein bisschen zu offen, es war mir ein bisschen zu wild teilweise. Ich glaube, man wird besser verteidigen, man wird vielleicht kein Gegentor kassieren und dann einfach 2-3-0 gewinnen, das Ding. Deswegen finde ich ganz interessant, es gibt 1,8er-Quoten für den Tipp unter 3,5 Tore. Also wir sagen, 3 Tore fallen, das ist gar nicht so wenig in einem K.O.-Spiel, wo eine Mannschaft auch kommt mit Freiburg, die sicherlich Underdog-Fußball spielen wird. Und da gibt es immer noch 1,8er-Quoten. Das finde ich gar nicht so uninteressant, ehrlich gesagt.
Das kann ich verstehen. Du kannst ja auch die Kombi beispielsweise spielen. Bayern und weniger als 2,5. Jetzt nur, damit du es mal gehört hast. Also Bayern Sieg und es fallen weniger als 2,5 Tore. Also ein 1:0 oder ein 2:0 Bayern gibt 4er-Quoten. Ist natürlich bei Bayern Heimspiel immer riskant, weil ja dann doch plötzlich aus dem Nichts das ein oder andere Tor fallen kann. Siehe auch auf Bayern-Seite, ne? Hinten raus hättest du ja auch dann nicht mehr unbedingt erwartet, dass Dortmund plötzlich noch 2 Tore schießt. Und die gab es dann auch. Aber ich wollte nur diese Viererquote einfach mal erwähnen, weil ich die recht interessant finde. Weil auch ich glaube, nach dem durchaus Spektakel jetzt gegen BVB wird es wahrscheinlich eher ein bisschen ruhiger werden. Also vom Ergebnistipp her bin ich tatsächlich bei einem 2:0. So vom Bauchgefühl her. Nochmal, man weiß bei den Bayern nie, das kann auch plötzlich 4:1 ausgehen, aber nur so vom Bauchgefühl her finde ich das recht spannend. Oder wer natürlich das Gegenteil glaubt, so von wegen, ja, Bayern gegen Freiburg, da fallen natürlich Tore, ne? Grifo ist immer für was gut. Im Umschaltspiel, die Bayern sind immer mal anfällig, vorne voller Selbstvertrauen, also es fallen doch ein paar Tore. Ja, dann, wie wäre es denn mit dem gegenteiligen Tipp, nämlich Bayern gewinnt und mehr als 3,5 Tore? Da gibt es auch Zweierquoten, also auch schöne anspielbare Quoten. Also wenn man es, das ist so der Bottom Line hier, der Tipp im Tipp, wenn man es mit einem Bayern-Sieg garniert, seinen Tipp, dann findet man doch recht spannende Quoten, weil im Dreiweg gibt es sie eben nicht sonderlich. Zumindest wenn man nicht auf die Bayern tippt. Wenn man auf die Bayern tippt, sorry. Von daher ja, Bayern zu 0, Bayern Under- oder Übertore von den Quoten her, finde ich dann doch recht interessant, aber am Ende steht trotzdem bei mir ganz klar der Bayern-Sieg, egal wie er dann zustande kommt.
Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Wie gesagt, hier haben wir einen ganz klaren Favoriten in diesem Aufeinandertreffen und würde sagen, wir gehen dann auch direkt weiter. Das nächste Pokalspiel, das dann am Mittwoch, am frühen Mittwochabend stattfinden wird, ist das Duell zwischen dem einzig verbliebenen Zweitligisten, dem FC Nürnberg, Alex, represent, und dem VfB Stuttgart, einem ja starken Abstiegskandidaten in diesem Jahr. Also man kann schon sagen, so wahnsinnig groß, auch wenn die Liga unterschiedlich ist, ist der Unterschied vielleicht nicht. Wenn Nürnberg jetzt Bayern, Dortmund oder Leipzig gekriegt hätte, dann müssten wir das noch schneller abhandeln. Und deswegen natürlich, sage ich mal so, ein kleines bisschen, gerade wenn man zusieht, wie oft sich Stuttgart eben auch selber schlägt, und das hier ist nun mal ein K.O.-Spiel, ist die Tür vielleicht sogar einen kleinen Spalt auf für einen Zweitligisten im Halbfinale immer wieder.
Das wäre schon eine große Sensation, wie ich finde. Denn es sprach und spricht nicht so viel dafür, dass dieser Zweitligist ausgerechnet der erste FC Nürnberg ist, der ja seit Monaten im Abstiegskampf steckt, Trainer entlassen hat, zweifach sogar einfach enorme Probleme hat, vernünftig Fußball zu spielen. Also wenn hier so Darmstadt stünde oder von mir aus auch der HSV oder Paderborn oder Heidenheim im Viertelfinale mit der Chance aufs Halbfinale, dann würde ich mich weniger wundern, dass ausgerechnet der erste FC Nürnberg da sich bisher durchgemogelt hat, ist durchaus ja, überraschend, um es mal positiv zu sagen. Das Zustandekommen war ja auch ein bisschen kurios. In der Runde zuvor haben sie ja Düsseldorf im Zweitligaduell eliminiert. In der 90. abgefälschtes Tor zum Ausgleich, dann im Elfmeterschießen weitergekommen. Also verdient, sei mal dahingestellt. Es ist, wie es ist. Sie sind im Viertelfinale und die Chancen sind ja gar nicht so gering, dass sie wirklich sogar noch eine Runde weiterkommen. Denn, wie ich finde, die Auslosung meinte es gut mit Nürnberg. Nicht nur das Heimspiel, sondern von allen Mannschaften, die noch im Topf waren, mit Abstand die Schwächste oder das machbarste Los aus Nürnberger Sicht. Kein Union, kein Frankfurt, kein Freiburg, kein Bayern, kein Leipzig und kein BVB, alles Top-7-Teams. Nee, man bekam Stuttgart, die selber im Abstiegskampf stecken. Also, obwohl Nürnberg nicht gut drauf ist, da könnte schon was gehen.
Ja, also es ist wirklich so ein bisschen trotzdem für mich die Frage, ob Stuttgart sich wirklich selber schlägt in diesem Spiel. Ich sehe sie nämlich eigentlich trotzdem als Favoriten, und du hast auch angesprochen, warum Nürnberg ist eben keine Top 3, 4 Mannschaft aus der zweiten Bundesliga, wo du sagst, Mensch, da ist dann wirklich, wenn du ligaübergreifend guckst, sind da nur 4 Plätze Unterschied quasi, wenn du nach oben durchziehst zur Bundesliga, sondern da ist der Unterschied hier schon ein bisschen größer. Mein Problem ist, wenn du dann eben eine Zweitligamannschaft hast, die gerade nicht auf Top-Zweitliga-Niveau spielt, und das würde ich bei Nürnberg schon so sagen, dann hat Stuttgart natürlich im Gegensatz zu in der Liga, wo sie sich wahnsinnig schwer tun und auch verkalkuliert haben mit ihrem Ansatz, ja auch dribbelstarke Spieler, technisch starke Spieler zu haben, aber vielleicht Spieler, die zu jung sind, die nicht reif genug sind, die nicht zweikampfstark genug sind, gerade im Offensivdrittel, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Für mich ist das trotzdem eine Kombi, die einer mittelmäßigen Zweitligamannschaft halt richtig wehtun kann, ne? Weil du da einfach, du hast Gegner, die sind diesen einen Schritt langsamer als die Verteidiger in der Bundesliga. Du hast Gegner, die einen Schritt weiter wegstehen als in der Bundesliga. Du hast ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Zeit, und ich habe das Gefühl, das ist auch was Stuttgart sehr entgegenkommen könnte, um mal wieder zu zeigen, dass ja zumindest technisch und qualitativ in diesem Kader echt was drinne steckt, ne? Also das ist ja schon ein Punkt, den man bei Stuttgart nicht so ganz wegleugnen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, einfach aus meiner Sicht, dass das jetzt so ein Spiel ist, was vielleicht sogar ein bisschen Freude mal wieder auslöst in einer sehr tristen Saison, wo man echt schönen Fußball von den Stuttgartern sieht und wo man am Ende tatsächlich gewinnt. Also mein Tipp ist hier der Erstligist. Es gibt 1,70er-Quoten auf Stuttgart.
Keine Überraschung.
Nee.
Kein
Überraschung. Der moderne Fußball, das muss man auch wissen, bietet immer weniger Überraschung.
keine Talfahrt der Schwaben, die weitergeht. Keine Entlassung von Labbadia direkt nach dem Spiel. Er wackelt ja gewaltig. Und jetzt, wir nehmen ja Montagmittag auf. Es ist ja noch nicht mal auszuschließen, dass er am Nachmittag noch entlassen wird. Die Berichte gibt es ja schon seit Sonntagabend nach der Niederlage in Berlin bei Union, dass Labbadia nicht nur wackelt, sondern sie suchen einen Nachfolger und haben einfach noch keinen wirklichen gefunden. Und deswegen darf er womöglich dann doch das Spiel im Pokal leiten. Aber die Trainerpersonalie macht es ja nicht unbedingt leichter für den VfB Stuttgart als Mannschaft erfolgreich Fußball zu spielen, ne? Wenn du eigentlich weißt, naja, Vielleicht ist der Trainer noch da, vielleicht nicht. Also diese Unsicherheit, die kann sich natürlich auch dann im Pokalspiel widerspiegeln.
Ja, wie gesagt, ich glaube trotzdem, am Ende gewinnt hier einmal die qualitativ dann doch hochwertigere Mannschaft. Ich glaube, das haben wir auch immer mal wieder gesehen bei Mannschaften, die relativ, ich sag mal, Bremen im Abstiegsjahr und Co. Es gibt einfach auch Mannschaften, die das, ja, denen es ganz gut tut, den Druck der Liga mal wegzubekommen, ganz konkreten Ziel zu haben. Wenn wir heute gewinnen, dann haben wir einen Erfolg zu feiern direkt. Wir stecken nicht in diesem Negativstrudel, in diesem Wettbewerb. Wir gucken gerade nicht auf die Tabelle, dass das vielen Teams auch mal gut tat in der Vergangenheit. Ich glaube, es wird bei Stuttgart auch der Fall sein.
Was ich interessant finde, ist dein Tipp übrigens mit einem zu Null zu garnieren. Also Stuttgart gewinnt zu Null. Dann gibt es nämlich Zweierquoten und der Tipp basiert darauf, dass der erste FC Nürnberg enorme, enorme Probleme hat, den Ball irgendwie in des Gegners Tor zu bringen, geschweige denn sich überhaupt vernünftige Torchancen herauszuspielen. Ich sehe ja nicht selten Spiele des ersten FC Nürnberg, wie du ja wahrscheinlich weißt, oder zumindest weißt du es jetzt und die Hörer und Hörerinnen wissen es jetzt auch. Der erste FC Nürnberg tut sich sehr, sehr schwer, Torchancen zu generieren, Tore herauszuspielen. Und allein aus diesem Grund, wenn du dann den qualitativen Unterschied natürlich auch noch mit in die Rechnung nimmst, könnte ich mir vorstellen, dass es ein zwar umkämpftes Spiel wird, das wieder mal kein Leckerbissen ist, denn Spiele des ersten FC Nürnberg sind nie ein Leckerbissen. Und am Ende steht ein schmuckloses 0 zu 1 zu Buche. Also aus Sicht von Stuttgart ein Stuttgarter Sieg. Denn mit so einem 0 zu 1, da kennt sich der erste FC Nürnberg ganz gut aus, gegen Darmstadt 98. Am Wochenende gab es auch ein 0 zu 1 in einem Spiel, in dem beide Mannschaften, ich meine, einen XG von 0,37 hatten. Also ein typisches 0-0-Spiel, bei dem halt das eine Tor irgendwie reinfällt, in dem Fall für die Stuttgarter, und Nürnberg tut sich wieder schwer, ein Tor zu schießen, und Stuttgart brilliert auch nicht, weil sie einfach in der Krise stecken, aber am Ende macht das eine Tor den Unterschied, und mein 1-0-Tipp, also mein zu 0-Tipp kommt an und dadurch meine Zweierquoten. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen in einem Spiel, das in dem beide Mannschaften nicht unbedingt darlegen, dass sie in ein Pokalhalbfinale gehören, aber eine der beiden Mannschaften steht dann doch in diesem.
Und ja, das gilt natürlich auch für die nächste Partie. Eine der beiden Mannschaften, über die wir jetzt sprechen, wird im Halbfinale stehen. Es ist so ein bisschen für mich das Main Event in dieser Pokalrunde, weil es am ehesten wirklich Spannung verspricht oder Mannschaften, die sich relativ nahe sind, qualitativ. Wir haben Leipzig, die empfangen Borussia Dortmund. Dortmund musste die erste Niederlage in der Liga hinnehmen gegen die Bayern zuletzt. Leipzig muss einen kleinen Absturz mittlerweile hinnehmen unter Rose. Da ist die Form auch überhaupt nicht gut. Und ja, deswegen gehe ich mal damit rein und erwähne einfach mal im Moment im Schnitt 2,90er Quoten auf Borussia Dortmund hier.
Ich höre Selbstbewusstsein heraus aus dem schwarz-gelben Lager, blicke aber auf das letzte Spiel und frage mich, wo kommt dieses Selbstbewusstsein denn her?
Naja gut, ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich gucke mir ein Spiel an, dann vergessen wir mal die letzten 12 Spiele. Und ich finde schon, dass du in Bayern verlierst, wie du es auch verlierst dieses Mal. Du kannst ja nicht mal sagen, Mensch, du, also musst einfach sagen, dass die ersten 2 oder 3 Tore so haarsträubend dumm sind, dass du natürlich siehst, diese Mannschaft ist in der Entwicklung vielleicht noch keine Mannschaft, die den Titel in der Bundesliga gewinnt. Vielleicht wird sie es auch nie, weil Bayern ist nun mal auch ein starker Konkurrent in dieser Liga. Aber natürlich siehst du schon, okay, du hast bei Dortmund jetzt über lange Zeit Fortschritte gesehen, aber sie sind natürlich noch nicht da angekommen. Das war auch eigentlich, glaube ich, vor der Rückrunde, bevor sie auf einmal alles gewonnen haben, ja auch allen klar, dass Dortmund noch keine Worldbeater-Mannschaft zusammengestellt hat. Trotzdem finde ich, sie wirken deutlich stabiler. Sie haben jetzt auch mehr und mehr die Verletzten zurück, die sich aber gerade gegen die Bayern auch super schwer getan haben, ne? Ein Brandt war raus, ein Kobel war raus, die machen die Fehler. Die haben jetzt aber auch das erste Mal wieder Spielerfahrung gesammelt, haben noch mindestens ein, zwei Einheiten. Heißt, dürften gegen Leipzig auch wieder ein bisschen besser drin sein und waren ja eigentlich die Schlüsselspieler. Und die hast du jetzt eben zurück. Dazu kommt dann, du hast in der Rückrunde schon das Spiel gegen Leipzig gehabt. Das hast du gewonnen aus Dortmunder Sicht. Du hast einen deutlich besseren Lauf und wirkst für mich trotzdem deutlich stabiler als Leipzig gerade, weil Leipzig schwankt ja noch viel mehr. Und das ist für mich auch so der Punkt. Es ist eben nicht so, dass Leipzig jetzt mit richtig Rückenwind kommt, den sie vielleicht hatten, als Rose gerade angefangen hat, sondern Leipzig, wenn du sagst, guck dir das letzte Spiel von Dortmund an, wo kommt die Zuversicht her, dann muss ich dir entgegnen, warum sollte Leipzig Zuversicht haben? Guck dir mal die letzten 5, 6 Spiele von denen an, ne? Und das ist schon ein Unterschied.
Ja, in der Bundesliga allein hat Leipzig 3 der letzten 4 verloren. Darunter war unter anderem ein 1:2 in Dortmund. Aber eben viel, viel besorgniserregender die Auftritte jetzt am Wochenende zu Hause gegen Mainz, dieses 0:3. Ich glaube, das hatte niemand auf dem Schirm.
Chancenlos.
Wir beide ja definitiv nicht. Und davor gab es ein 0:1 gegen Bochum. Also du hast einfach die letzten beiden Spiele gegen Mainz-Bochum nicht nur verloren, sondern das ist ja fast schon noch erschreckender. Kein Tor geschossen gegen Mainz und Bochum. Das ist schon, ja, nicht so mutmachend, wenn jetzt da der BVB kommt, der, denke ich, schon diese Bayern-Pleite gut aufarbeiten wird und gut abstreifen wird, denn alles ja, wurde ja initiiert durch diesen Kobel-Aussetzer, den er einmal in 10 Jahren hat wahrscheinlich oder vielleicht auch nie mehr in seiner Karriere. Das hat einfach diese Niederlage eingeleitet. Davor waren sehr gut im Spiel. Umso paradoxer war ja dieser Lapsus. Ich glaube schon, dass der BVB den ganz gut abstreifen kann und dass sie ja den Reset-Knopf drücken. Ne, musst jetzt einfach vergessen, was gegen München war. Jetzt ist Pokal, nächstes wichtiges Spiel. Ich glaube schon, dass sie das können. Ob Leipzig das kann? Ich habe da auch ein paar Zweifel mehr, um ehrlich zu sein, also ähnlich wie du, weil da die grundsätzliche Form einfach ein bisschen besorgniserregender ist und man sich's anders als beim BVB nicht richtig erklären kann, warum es bei Leipzig aktuell nicht läuft, ne?
Genau, und beim BVB, ja, ist es, wenn du wirklich mit 2 Torunterschied in München verlierst, und davor nicht einmal verloren hast bis jetzt in diesem Jahr in der Liga, kann man da sagen, es läuft nicht richtig beim BVB. Wie gesagt, ich finde, da muss man schon gucken, wie man es genau einordnet. Und dazu kommt eben, ich finde schon, du hast halt einfach gesehen, dass der BVB konstant unter Terzic gerade in diesem mentalen Bereich, der eben so lange vorgeworfen hat, Fortschritte gemacht hat. Jetzt hast du wieder diesen Schlag bekommen, Niederlage in München. Du bist vielleicht doch noch nicht so weit, dass du wirklich nach dem Bundesliga-Titel greifen kannst. Und jetzt wäre ja eigentlich für mich folgerichtig, dass sich trotzdem Dortmund gerade in diesen Bereichen verbessert hat, dass man eben das nächste Spiel im Pokal gegen einen ungeliebten Gegner auch nutzt, um zu zeigen, hey, wir haben uns nicht aufgegeben, jetzt ist es nicht vorbei, sondern wir wollen das, was wir jetzt über das gesamte Jahr bis jetzt versprüht haben, nämlich mannschaftlichen Zusammenhalt, dass man eben auch sich in die schweren Spiele wieder reinkämpft, dass man vor allen Dingen auch, ja, wenn es nicht immer taktisch ja, herausragend Guardiola-esk ist, was man da anbietet, trotzdem alle Aufgaben, die innerhalb dieser Mannschaft, innerhalb der Position verteilt sind, sehr, sehr gewissenhaft erfüllt. Und ich glaube, das ist ein Mittel, was Leipzig gerade auch nicht gefallen wird, weil die haben eben diese Undiszipliniertheiten drin, die haben so Fragezeichen, warum klappt's nicht, warum kommen wir nicht voran, finden im Moment auch selten den Weg zum Tor. Du hast es angesprochen, gegen Mainz, du kassierst 3, schießt aber auch gar nicht das eine Tor, obwohl du da irgendwie schon den Anspruch haben solltest. Für mich ist der BVB hier schon die Mannschaft, dem ich eher zutraue. Im Dreiweg gibt es, wie gesagt, 2,90er-Quoten. Das finde ich immer noch immens hoch auf eine Mannschaft, die nur gegen Bayern verloren hat, die Leipzig auch schon geschlagen hat, die Form stärker ist als Leipzig. Ich finde es auch, du kannst nicht sagen, Leipzig hat hier den Heimvorteil, so wie Frankfurt ihn hat, weil Leipzig hat nun mal andere Fans, ein anderes Stadion, eine andere Fankultur. Das würde ich da auch nicht so in die Waagschale werfen. Deswegen reizt mich diese 2,90er-Quote schon sehr. Was man natürlich aber auch machen kann, ist sagen, ja gut, selbst wenn es in die Verlängerung geht, selbst wenn es ins Elfmeterschießen geht, da ist dann die Mannschaft, die übers Jahr gesehen hat, jetzt deutlich stabiler wirkt, nämlich der BVB auch mental stabiler. Da kommt man spätestens im Elfmeterschießen weiter. Dann einfach den Tipp nehmen, Dortmund kommt insgesamt weiter, nicht nur innerhalb von 90 Minuten. Auch das für mich eine Möglichkeit und damit würde ich dieses Spiel tatsächlich aus meiner Sicht für besprochen erklären.
Dortmund kommt insgesamt weiter, hat 2er-Quoten, habe ich mir auch
Eben.
rausgesucht. Denn Dreiweg ist wieder sehr, sehr heikel, ist mir zu heikel, ist natürlich interessant, wenn du auf den BVB setzt oder generell von den Quoten her interessant, mir vom Tipp her aber zu riskant und zu schwer zu prognostizieren. Aber dass der BVB grundsätzlich weiterkommt und da sind wir wieder beim Thema, das kann nach 90 sein, nach Verlängerung oder nach Elfmeterschießen zu 2er-Quoten, finde ich hier den auch. Den spannenderen Tipp, weil auch ich den BVB leicht vorne sehe, weil eben einfach die Form der Leipziger besorgniserregend schwach ist, ohne dass man irgendwie das so richtig ergründen könnte. Was ich aber auch interessant finde, ist, wenn man sagt, der BVB kommt weiter, dann glaube ich, dass beide treffen, denn Schlotterbeck fällt ja aller Voraussicht nach aus, musste ja angeschlagen ausgewechselt werden beim FC Bayern. Ich glaube nicht, dass er fit ist. Und dann hast du hinten schon eine Schwächung, ohne dass ich jetzt Mats Hummels zu nahe treten möchte. Aber ich glaube, das ist eine Schwächung, zudem du hast ja trotzdem 4 Tore in München kassiert. Also so sattelfest warst du da auch nicht. Und auch wenn Leipzig zuletzt zweimal kein Tor geschossen hat, ich glaube, in diesem Spiel wird es Tore auf beiden Seiten geben. Und wenn dann der BVB weiterkommt mit einem Sieg, wäre das der nächste, wie ich finde, sehr spannende Tipp. Also beide treffen und BVB gewinnt. oder eben der BVB kommt weiter, egal wie. Das sind so meine Tipps, die ich auf dem Zettel habe. Ich freue mich persönlich aber tatsächlich sehr auf dieses Pokalspiel, weil ich glaube, das könnte das Unterhaltsamste werden mit Blick auf beide Mannschaften und auch auf den Ausgang. Also sehr, sehr spannend am Mittwochabend da.
So ist es, spannend. Immer gute Nachrichten natürlich für alle Zuschauer, die vielleicht jetzt auch vielleicht nicht selber am Start sind mit ihrem Verein noch in dieser Pokalrunde trotzdem einschalten wollen. Da könnte es echt interessant werden. Das gilt auch natürlich für den englischen Fußball. Da haben wir auch noch ein Spiel rausgesucht, über das wir sprechen wollen, weil es einfach natürlich auch große Namen sind. Morgen Abend ist es da auch soweit am Dienstag. Also wer sich nicht unbedingt Bayern angucken will, will vielleicht sehen, wie sich der möglicherweise nächster Verein von Julian Nagelsmann schlägt. Chelsea ohne Potter. Den haben sie vor diesem Ligaspiel gegen Liverpool entlassen. Gegen Liverpool, chancenlos gegen Manchester City am Wochenende, aber immer noch mit Jürgen Klopp. Also da der Trainer nicht in Gefahr so unbedingt.
Potter wäre jetzt frei für Liverpool.
Ja, man muss es sagen, man redet so viel über Liverpool, vielleicht auch wegen Klopp, vielleicht auch wegen dem Fokus aus deutscher Sicht, der irgendwie nochmal mehr auf Liverpool liegt. Aber Chelsea spielt ja noch eine katastrophalere Saison, auch wenn wir uns die Tabelle angucken. Da ist man ja noch ein ganzes Stück sogar von Liverpool weg. Also es ist so ein bisschen die großen Namen der letzten Jahre, Champions League-Sieger, Titelanwärter, die abgerutscht sind in diesem Jahr, bisschen zurückgefallen sind aus verschiedenen Gründen. Und jetzt geht's eben gegeneinander und mal gucken, wer schlimmer abgestürzt ist, so ungefähr. Chelsea, aber wie gesagt, mit diesem eventuell Trainerweg-Effekt, mal gucken, was das bewirkt.
Mal gucken, was das bewirkt. Ja, ich glaube, der FC Liverpool wird darüber nicht ganz so happy sein, dass der Trainer just vorm Spiel weg ist. Denn wie immer gilt ja dann Spielvorbereitung so ein bisschen für die Katz und für die Tonne. Ne? Der Trainer ist nicht mehr da. Du weißt nicht, welches System wird der Interimscoach aufstellen, welche Spieler, wie ist die Herangehensweise. Das kannst du einfach nicht fundiert analysieren. Von daher ist man da beim FC Liverpool sicherlich nicht happy über den Zeitpunkt der Trainerentlassung. Das kommt schon ein bisschen zur Unzeit. Ob Trainerentlassung oder nicht, grundsätzlich ist das ein Spiel, boah, ist das schwer zu prognostizieren, denn beide sind hier ja wirklich alles andere als gut drauf aktuell oder nicht nur aktuell, seit Wochen, seit Monaten im Jahr 2023, ne, schleppen sie sich durch die Saison, durch die verschiedenen Wettbewerbe. Das ist wirklich das Krisenduell schlechthin in unserer Besprechung und das macht es natürlich dann enorm schwer, da irgendwas zu prognostizieren, egal ob welcher Trainer da bei den Blues auf der Bank sitzt.
Ja, also es wird ja wahrscheinlich, da würde mich wundern, wenn wir jetzt den ganz großen Namen noch heute präsentiert kriegen. Morgen ist der Spieler, sitzt schon auf der Bank. Also wir werden da noch ein bisschen warten müssen, wer langfristig Chelseas Geschicke nehmen wird. Ich glaube tatsächlich aber, dass Chelsea ja auch da steht, wo sie stehen, nicht unbedingt, weil es ein Trainerproblem gab. Ne? Das gab es noch nicht mal wirklich, als sie Tuchel entlassen haben. Da haben sie schon den Trainer entlassen. Dann kam Potter und dann haben sie natürlich eine riesige, aufgeblähte Mannschaft ohne ganz großen Plan zusammengestellt, haben unfassbar viel Geld ausgegeben, ohne dass er vielleicht dann auch, gerade was die Zusammenstellung insgesamt, die Mischung angeht, wirklich alle Needs adressiert wurden. Und für mich ist Chelsea da halt ziemlich dysfunktional aufgestellt gerade. Da braucht es wirklich dann Trainer und einen langfristigen Plan, um all das irgendwie unter einen Hut zu bekommen, was du da gerade rumlaufen hast. Liverpool hingegen, ja, da gibt es meiner Meinung nach eher die klassische Begründung, dass du Verletzungsprobleme hast, dass du Spieler hast, die die Intensität nicht mitgehen können. Hast aber auch natürlich einzelne Ausreißer, die immer noch Qualität unterstreichen. Wie zum Beispiel den Sieg gegen United zu Hause, der dann ja so aus dem Nichts eine ziemlich starke Mannschaft dieses Jahr deklassiert hat. Also das haben sie noch in sich. Für mich ist es tatsächlich trotzdem ein bisschen schwer, hier im Dreiweg zu tippen, weil beide Mannschaften ihre Fehler haben, weil beide Mannschaften auch so fehleranfällig sind in dieser Saison, dass sie sich eben gute Ergebnisse und gute Spiele auch selber zerstören können. Also ich könnte mir vorstellen, dass Liverpool hier ein ordentliches Spiel zeigt, aber wenn du dann teilweise so haarsträubend verteidigst, da ist dann die individuelle Klasse von Chelsea eben auch immer ein Punkt. Für mich ist es tatsächlich ein Spiel, hört man vielleicht schon rausgehört. Ich glaube, beide Mannschaften sind ganz schön fehleranfällig, beide Mannschaften weg von ihrem Maximum. Aber wir haben trotzdem super, super viel Qualität gerade in den Offensivreihen auf dem Platz und deswegen glaube ich, dass beide Teams treffen werden hier.
Ja, das macht, finde ich, Sinn. Denn auch wenn Chelsea sich in den letzten Monaten sehr schwer tat mit den Tore schießen, wenn du Liverpool nicht triffst, gegen wen denn dann? So wackelig wie die hinten sind, so schwach wie die gegen den Ball arbeiten, und zwar wirklich jetzt seit vielen, vielen Monaten. Das 4-1 gegen City war ja folgerichtig und das war auch teilweise erschreckend, wie Liverpool da gegen den Ball agierte. Klar, Man City ja eine der besten Offensivmannschaften der Welt. Natürlich ist es schwer, alles wegzuverteidigen, aber das war vor allem in der zweiten Halbzeit schon arg wenig, was da Liverpool zeigte. Von daher sollte da Chelsea zumindest dieses eine Tor, das sie nie immer erzielen, aber in diesem Spiel sollte es schon fallen. Und dass Liverpool immer für Tore gut ist, ist ja eher klar. Von daher bin ich da bei dir. Ich glaube auch, dass beide treffen. Also Spielausgang schwer, aber wir sollten zumindest Tore auf beiden Seiten sehen. Und dann, wenn du das hast, wird das Spiel meistens sehr unterhaltsam und bekommt ein bisschen Schwung und da kommt Fahrt auf. Und dadurch ist das wirklich auch das nächste Spiel, auf das ich persönlich mich sehr, sehr freue, bei dem ich wieder sage, schwer zu tippen, aber für den neutralen Fan kann es sehr, sehr unterhaltsam werden.
So ist es. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt weiter zum nächsten unterhaltsamen Spiel. Wir haben ja jetzt quasi auch nur die Top-Spiele international rausgesucht. Du sagst
Ob
schon,
das so unterhaltsam wird, das nächste
wir
Spiel?
werden es herausfinden. Auf jeden Fall sind wir in der Coppa Italia unterwegs und wir sprechen über zwei, ja, große Namen natürlich, in Italien. Juventus trifft auf Inter, ist ein Top-Spiel in der Coppa da. Juventus Turin, wir haben es eben im Vorgespräch gesagt. Man guckt auf die Tabelle und denkt, naja, geht so für so eine Mannschaft mit dem Namen. Dann rechnest du, dass ihnen 15 Punkte abgezogen wurden und denkst, Mensch, die sind ja doch ganz gut unterwegs, wenn das dazu kommt. Also Juve vielleicht sogar aufgrund dieser Gesamtsituation, die so ein bisschen undurchblickbar ist, rein, was Ergebnisse angeht, unterschätzt. Spielerisch finde ich sie trotzdem jetzt nicht immer wahnsinnig überzeugend. Das ist schon eher pragmatisch, wenn du dir anguckst, wie ein Napoli aufspielt, wie ein Bergamo in den letzten Jahren in Italien gespielt hat, wie die AC und wie auch Inter immer mal wieder in den letzten beiden Jahren tollen Fußball gezeigt haben. Da ist Juve jetzt für mich rein, was das Ästhetische, was das Unterhaltsame angeht, nicht so weit vorne. Trotzdem haben sie ja wieder eine absolute Stabilität gefunden und das ist nun mal auch eine italienische Grundtugend. Du hast es auch gesagt, das ist auch ein guter Grund davon auszugehen, dass es hier vielleicht nicht so spektakulär wird.
Ja, in allen Pflichtspielen von Juventus in der Saison haben sie 10-mal 1-0 gewonnen, übrigens. Allein 8-mal in der Serie A. Zuletzt gab es eben in Italien Serie A 2 1-0-Siege in Folge. Darunter einen gegen wen? Genau gegen Inter Mailand. Denn dieses Duell gab es am 27. Spieltag, Mitte März, also vor wenigen Wochen, schon einmal in der Serie A. Und da hat Juve bei Inter 1-0 gewonnen. Und deswegen habe ich auch bei der Anmoderation des Spiels eingeworfen. Vielleicht ist das das Spiel, das nicht ganz so prickelnd wird, also für den neutralen Zuschauern unterhaltsam im Sinne von Tore und Torraumszenen satt. Denn so ein 1-0 kann ich mir hier erneut gut vorstellen. Es ist übrigens auch das Halbfinal-Hinspiel, also die Coppa Italia wird im Halbfinale wieder mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Von daher wäre so eine knappe 0-1-Niederlage oder sogar ein 0-0, weil beide taktieren, gut vorstellbar, wie ich finde. Denn es gibt halt einfach noch ein Rückspiel Ende April in Mailand im Giuseppe Meazza bei Inter. Und deswegen erwarte ich hier tatsächlich typisch italienisch nicht allzu viel Feuerwerk in dem Hinspiel.
Ja, also ich finde tatsächlich noch am interessantesten, dass wir hier im Dreiweg diese zwei Dreierquoten auf Juve zu Hause haben. Wie gesagt, die sind ergebnistechnisch eigentlich sehr gut unterwegs. Du hast eine super, super stabile Mannschaft. Inter, ja, auch immer wieder die Frage, so gut, wie wirklich in Form sind sie? Wie gefährlich kann diese Offensive werden, wenn Juventus da ihren Job einfach sehr gut macht? Und das tun sie im Moment und das tun sie eben gerade auch zu Hause. Dann kommt aber natürlich dazu, dass du auch, glaube ich, aus Juventus-Sicht, das ist schon der Anspruch hier im besten mit 3 Punkten raus oder mit einem Sieg rausgehst vor dem Rückspiel, was dann eben in Mailand stattfinden wird, wo du schon eine andere Ausgangslage hast. Also für mich tatsächlich zwei Dreierquoten auf Juventus Turin. Sie sind hier für mich der Favorit. Natürlich interessant, weil es einfach auch hohe Quoten sind. Ansonsten, du hast es gesagt, es ist das Hinspiel, es ist mindestens eine sehr defensiv starke Mannschaft dabei. Unter 2,5 gibt auch noch 1,7er Quoten. Ist auch sehr gut vorstellbar, dass man hier einfach quasi das Spiel offen hält und sagt, das werden wir wohl im Rückspiel klären müssen. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Das sind so meine Tipps bei dem Spiel.
Stichwort 1 zu 0. Mit 0 zu 1 hat Inter 3 seiner letzten 4 Spiele verloren in der Serie A. Darunter eben, wie gesagt, 0-1 gegen Juventus, aber jetzt am Wochenende gab es auch ein 0-1 gegen Florenz und Ende Februar gab es ein 0-1 gegen Bologna. Also Inter ist grundsätzlich nicht gut in Form, hat die letzten 3 Spiele verloren und 4 der letzten 5 verloren und 3 davon mit 0 zu 1. Also du merkst schon, es spricht nicht wenig hier für ein 1 zu 0 von Juventus, wie ich finde. Und das würde ja trotzdem alles offen halten fürs Rückspiel. Zu Hause ist Juve sehr, sehr stark unterwegs. Du hast den Punktabzug natürlich angesprochen. Ohne diese 15-Punkte-Abzug wären sie einfach Tabellenzweiter. So. Und zu Hause in Heimspielen sind sie die heimstärkste Mannschaft der Serie A. Mittlerweile sogar heimstärker als der SSC Neapel, der jetzt schon zweimal zu Hause verloren hat. Die waren es ja ewige Zeit lang, aber jetzt eben ein bisschen abreißen lassen. Also Juventus ist auch die heimstärkste Mannschaft in Italien. Es gibt hier wirklich viele Gründe zu sagen, eher weniger Tore und wenn das eine mehr, dann für Juventus.
Ja, da gehe ich mit und sage, komm, lass uns weitergehen zum letzten Spiel in unserer Besprechung, Copa del Rey. Es ist also Spanien angesagt. Und ich muss sagen, jetzt hier erstmal ein bisschen die Stimmung runterziehen. Es ist der Klassiko und es ist, glaube ich, der 10. Klassiko, den wir in dieser Saison besprechen. Und da muss ich dich erstmal als Spanien-Experte fragen, findet der Klassiko häufiger statt als sonst? Ich hatte wirklich auch als jemand, der es nicht immer mit Spanien hält, sowas wie ganz großes Prickeln, wenn Klassiko gesagt wurde. Jetzt habe ich das Gefühl, wir sehen das Spiel 5 bis 10 Mal die Saison, ohne jetzt hier pöbeln zu wollen. Aber möchtest du dazu mal Stellung beziehen, was da in Spanien los ist?
Es ist der 5. in der Saison, wenn ich mich nicht täusche. Hinspiel in, also Liga zweimal, ne? Beide Spiele schon ausgetragen. Dazu im Supercup gab es den Klassiko im Endspiel in Saudi-Arabien. Und da das Halbfinale über zwei Legs mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird und das Hinspiel schon lief. Da hat Barca übrigens bei Real Madrid 1-0 gewonnen. Also sie gehen mit Vorteil ins Rückspiel und eben in den 5. Klassiker in der Saison. Und von daher verstehe ich die Ermüdung auf deiner Seite. Dieses Spiel gab es sehr, sehr häufig in der Spielzeit. Ja, das stimmt. Und muss ich noch dazu erwähnen, die letzten drei hat der FC Barcelona gewonnen. Also nicht nur, wie erwähnt, das Hinspiel im Halbfinale. Zuletzt gab es ja das Ligaspiel, da hat Barca in der 90. 2-1 gewonnen. Und im Supercup-Finale triumphierte Barca 3 zu 1. Also drei Klassiko-Siege in Folge für den FC Barcelona. Sieht nicht so gut aus für Real Madrid, die eben, wie gesagt, mit einem 0 zu 1 im
Ja,
Gepäck ins Camp Nou reisen am Mittwoch.
das kommt dazu, ne? Es macht es sehr, also wenn wir jetzt sagen, das Ganze soll irgendwie quasi in 90 Minuten geregelt werden für Real Madrid, das scheint mir, also Real Madrid kommt in 90 Minuten weiter, das scheint mir fast ausgeschlossen. Bei all diesen ja, letzten Spielen, die wir zwischen diesen beiden Mannschaften gesehen haben, bei dem Hinspielergebnis, dass Real Madrid jetzt hier mindestens 2-0 gewinnt, das scheint mir wirklich ausgeschlossen, muss ich ehrlich sagen. Also der Tipp, dass Real Madrid gewinnt, fällt mir schon ehrlich gesagt schwer. Wenn überhaupt, wäre es ja die Verlängerung, die dann vorstellbar wäre irgendwie. Aber also für mich ist Barca natürlich nach diesen letzten Ergebnissen der Favorit, auch in der Ligaform. Und ich glaube auch tatsächlich, spätestens nachdem Real Madrid es dann doch ja mit ganz gutem, ja ohne ganz großen Aufwand gegen Liverpool in der Champions League geschafft hat, würde ich vermuten, dass, wenn du jetzt auf die Liga guckst, da sind sie ein bisschen abgeschlagen, dass Real Madrid auf der Jagd nach einem anderen Pokal ist hauptsächlich. Und der hat Henkel in dieser Saison. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier auch nicht ja, das topmotivierte Champions League Real unbedingt sehen, was wir dann eben aber in der 90., wenn sie 2, 3 Tore zurückliegen, im Halbfinale der Champions League sehen werden. Das werden wir hier nicht sehen. Für mich ist das tatsächlich, ja, ich glaube, Real schenkt so ein bisschen ab. National. International
Naja,
muss der Titel her.
puh, boah, das ist eine gewagte Aussage. Also es ist ein Pokalspiel. Da kannst du 90 Minuten, kannst du die zuletzt drei Klassikerpleiten in Folge halt einfach vergessen machen, indem du hier Barca im Camp Nou eliminierst und deine Saison so ein bisschen, also deine nationale Saison, dadurch einfach aufpolierst und rettest. Denn national gesehen hat ja Real Madrid 12 Punkte Rückstand auf den FC Barcelona. Die Meisterschaft ist praktisch entschieden. 12 Punkte holst du höchstwahrscheinlich, und ich glaube, 11 Spiele sind es noch, einfach nicht mehr auf, weil du musst ja alles gewinnen und die anderen müssen ja viermal verlieren. Von daher, da denke ich, in La Liga, in der Meisterschaft wird es da eher nichts mehr werden mit dem Pokaltriumph oder mit dem Meisterschaftstriumph von Real Madrid, des amtierenden Meisters, aber eben im Pokal musst du nur in Anführungszeichen eine 0 zu 1 aufholen. Es gibt ja keine Auswärtstorregel mehr, wie wir alle wissen. Dementsprechend nach 28 Minuten machst du wieder aus dem Nichts das 1 zu 0, bist schon pari, ne? Alles möglich. Von daher, nein, ich glaube nicht, dass sie abschenken. Ich glaube, das wird richtig hitzig. Und wie gesagt, jedes Tor ändert ja den Spielstand. Also auch wenn du eins kassierst, musst du ja auch nur zwei schießen, damit es dann wieder Remis steht in Hin- und Rückspiel und du in die Verlängerung gehst. Also von daher, ich glaube, das wird ein schöner Schlagabtausch am Mittwochabend und Real Madrid wird sich da nochmal richtig reinhängen und trotz 1-0 im Gepäck glaube ich nicht, dass Barca hier schon im sicheren Fahrwasser ist, sondern das wird nochmal knackig.
Ich glaube das schon. Und deswegen ist mein Tipp 2,20er-Quoten-Dreiweg. Barca gewinnt das in 90 Minuten.
Gut, was du da natürlich einkalkulierst, ist, Real Madrid muss auf Sieg spielen. Also auch wenn es in der 70., 80., 1-1, 0-0, 2-2, was auch immer steht. Sie müssen aufmachen, sie müssen ja gewinnen. Und dann kannst du natürlich die Konter von Barca kassieren. Also Konter heißt ja nicht, dass die jetzt komplett mauern werden, aber ne, im Gegenzug eben, so ähnlich war es ja in La Liga. Da war ja bei 9 Punkten Vorsprung, war es ja auch die Ausgangslage so, dass mit einem Remis für Real Madrid das zu wenig war im Camp Nou. Dann wäre es ja bei 9 Punkten geblieben. Also haben sie hinten heraus mehr riskiert, haben auf Sieg gespielt, als es 1-1 stand. Und Barca hat im Umschaltspiel in der 90. diese Lücken ausgenutzt und das 2-1 erzielt. Und genau das kann sich natürlich im Pokal erst recht zeigen. Ne? Dass Real bei Stand von 1-1 beispielsweise dann Vollgas auf den Sieg spielt und Barca könnte kontern. Und deswegen gibt es natürlich gute Gründe hier zu sagen, 2,22er-Quote ist sehr lukrativ auf den FC Barcelona, der ja sowieso zuletzt 3 Klassikos in Folge gewonnen hat. Aber ich würde Real Madrid hier niemals als chancenlos ansehen, denn wenn wir eins gelernt haben in Klassikos, die können halt immer in beide Richtungen gehen. Du kannst vorab den Klassiko so unfassbar schwer prognostizieren. Das zeigt ja allein die Historie. Die beiden Mannschaften haben ja fast genau gleich viele Spiele gewonnen in Klassikos. Das ist wirklich erstaunlich. Es gab 253 Klassikos bislang. Bilanz 102 Siege Real Madrid, 100 Siege FC Barcelona. Also wenn es ein Mundwurfspiel im Weltfußball gibt, dann ist es der Klassiko.
Das macht es einerseits schwer zu tippen, andererseits natürlich auch super spannend und interessant zu gucken. Aus meiner Sicht vielleicht ein, zwei Mal weniger in der Saison wäre auch noch ganz gut für den Hype, aber naja, das ist dann vielleicht auch diese Pokalauslosung. Das ist ja auch schon erklärt, warum es insgesamt zu diesen 5 Partien jetzt schon kam in dieser Saison. Und damit würde ich sagen, Alex, lass uns den Podcast für heute unter der Woche beenden. Wir hören uns ja auch schon am Donnerstag wieder, denn da blicken wir natürlich auch auf den nächsten Bundesligaspieltag. Da ist dann erneut die Frage, ja, und ich bin sehr gespannt, weil wir reden dann natürlich auch gerade wieder über Bayern und Dortmund, über den Kampf an der Spitze. Die müssen jetzt beide im Pokal ran. Vielleicht gibt's ja doch die ein oder andere große Überraschung, die wir damit einfließen lassen müssen. Also, alle gespannt den DFB-Pokal und die internationalen Topspiele verfolgen. Und dann hören wir uns vollgesogen mit neuem Fußballwissen am Donnerstag wieder und blicken auf die Bundesliga. Das ist unser Plan. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß. Und bis dahin sagen wir ciao und danke fürs Einschalten.